This episode is brought to you by Doc Holliday. Cock. Yeah, I know that's not how you say it. And the wonderful singer, Ava. An episode about a party official suffering from cognitive dissonance. I would like to introduce her as beautiful, but I can't, simply because she would consider it rape.
All right, well, you're not free to leave.
Relax your arms. Stop fighting with me.
And also because she isn't actually beautiful. Introducing Sauce-Ann Shabley. And in the opposite corner, a man who never rages if you call him beautiful, the sexiest, most attractive YouTuber of all time. Actually, I never saw him. He might look like a fucking idiot. Idiotin Watch!
Für heute steht also Sauce-Ann Shabley auf meiner Liste und es gibt viel zu tun, denn mir ist keine andere Person des Politbetriebs bekannt, die mit einer derartigen Häufigkeit, mit einer derartig penetranten Häufigkeit so eine gequirlte Scheiße von sich gibt, wie sie es tut. Falls sie mal für das Bundeskanzleramt oder besser die Bundeskanzlerämtin kandidiert, hat sie meine Stimme auf jeden Fall sicher. Machen wir uns erstmal warm mit folgendem Beitrag.
Ja, in Deutschland haben wir inzwischen auch anerkannt, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und ich glaube, ich würde mich als Deutsche bezeichnen, aber es ist in der Tat so, dass ich immer noch nach meinem Hintergrund gefragt werde. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann fragen mich die Leute, wo kommst du? Und dann sage ich, ich bin Deutsche. Und dann sagen sie, ja, aber wo kommst du denn wirklich? Und dann sage ich, komme aus Morbid. Richtig, deine Eltern. Und dann sage ich, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, meine Eltern sind Palästinenser.
Wie gütig von ihr, am Ende eine vernünftige Antwort zu geben, trotz der unermesslichen Qualen, die sie erleidet, wenn man sie fragt, wo sie herkommt. Sauce-Ann weiß übrigens auch, wo Menschen wie sie nicht bestialisch gequält werden, aufgrund ihrer Abstammung.
Wenn ich unterwegs bin, irgendwie zum Beispiel Lufthansa oder Air Berlin fliege und jedes Mal auf Englisch angesprochen werde. Ich glaube so, das zeigt auch so einen gewissen Mindset, dass wir noch nicht da sind, wo die Amerikaner sind, was das ganze Thema Einwanderung angeht.
Auf welcher Sprache hätte man dich denn bei einer amerikanischen Airline angesprochen? Beziehungsweise welche Optionen hätte es denn überhaupt gegeben? Die Landessprache, Englisch, und die Sprache, die jeder versteht, Englisch. Also was genau macht American Airways jetzt besser als die Lufthansa? Sauce-Ann, ich wollte mich hier eigentlich nur aufwärmen, merke aber gerade, wie unfassbar dumm diese Aussage schon ist. Ich frage mich ernsthaft, wie kaputt man in der Birne sein muss, wenn man darin auch nur das geringste Problem sieht. Kann es sein, dass die Flugbegleiter die Wahrscheinlichkeit besser einschätzen können, mit der sie bei einer Person mit deinem Aussehen auf Deutsch Erfolg haben? Ist es dir lieber, sie sprechen 10 Araber auf Deutsch an, um 9-mal zu hören, no German? Hauptsache, du kannst dir einreden, dass man Menschen ihre vermeintliche Herkunft nicht ansieht? Was genau willst du denn jetzt? Man sieht dir eindeutig an, dass du keine ethnische Deutsche bist. Wieso ist das ein Problem? Ist das der berüchtigte Rassismus von links? Bist du weniger wert, weil du nicht arisch bist? Nein? Wieso ist es dann ein Problem, dass man nicht auf Englisch anspricht? Kann mir das bitte irgendjemand erklären? Okay, lassen wir den Quatsch und fangen nochmal von vorne an. Sauce-Ann Shabley, Kind palästinensischer Flüchtlinge, geboren 78 in Berlin, war stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amts und bekleidet jetzt irgendwelche hohen, aber meiner Meinung nach völlig nutzlosen Ämter im Namen der SPD. Zum ersten Mal bewusst gehört habe ich von ihr im Oktober 2017, als sie beinahe Opfer einer Vergewaltigung durch einen alten, weißen Mann wurde. Sauce-Ann beschrieb das Geschehene damals wie folgt. Unter Schock, Sexismus. Vorfall. Ich sollte heute Morgen eine Rede halten. 4 Männer sitzen auf dem Podium. Ich setze mich auf den reservierten Platz in die erste Reihe. Vorsitzender vom Podium aus. Die Staatssekretärin ist nicht da. Ich würde sagen, wir fangen mit den Reden dennoch an. Ich antworte ihm aus der ersten Reihe, die Staatssekretärin ist da und sitzt vor Ihnen. Er antwortet, ich habe keine so junge Frau erwartet. Und dann sind sie auch so schön. Ich war so geschockt und bin es immer noch. Ich bin jedenfalls ans Pult. Sehr geehrter Herr Botschafter außer Dienst, es ist schön, am Morgen mit so vielen Komplimenten behäuft zu werden. Im Saal herrschte Totenstille. Dann habe ich meine Rede abwechselnd in deutscher und englischer Sprache frei gehalten. Es war ein internationales Forum. Klar, ich erlebe immer wieder Sexismus, aber so etwas wie heute habe auch ich noch nicht erlebt. Wisst ihr, wann Sausan sich nicht öffentlich schockiert gezeigt hat? Als mit der PKS 2017 bekannt wurde, dass 2016 68% der überfallartigen Gruppenvergewaltigungen auf das Konto nichtdeutscher Täter gingen. Hashtag mutmaßlich. Aber dafür wissen wir jetzt, dass Sausan auf Deutsch und Englisch frei reden kann. Oder vielleicht doch nicht. Die bei der versuchten Vergewaltigung anwesende Frau Cornelia von Oheim widerspricht nämlich. Sie sagte der Berliner Morgenpost Folgendes. Erstens, auf dem Podium saßen nicht nur vier Männer, wie von Schäbli suggeriert, sondern auch eine Frau, Frau von Oheim selbst. Zweitens, Schäbli selber war schuld an der Verwirrung, da sie erstens zu spät kam, zweitens sich auf den falschen Platz gesetzt hatte und drittens sich dem Veranstalter nicht, wie eigentlich üblich, vorgestellt hatte. Und drittens, die Rede von unserer Schönheitskönigin war alles andere als frei gehalten. Zitat, ihre Rede habe die Staatssekretärin allerdings nicht frei gehalten, sondern vom Blatt abgelesen. Bullshit also in jeder Zeile. Zum Glück hat der Ex-Botschafter ihr nicht vorgeworfen, intelligent zu sein. Dann hätte ich mein Video nämlich ihm widmen müssen. Übrigens erfolgte Sausans Öffentlichmachung der versuchten Vergewaltigung einen Tag, bevor der Hashtag MeToo von Alyssa Milano ins Leben gerufen wurde. Sausan ist ihrer Zeit einfach voraus. Obwohl sie den Hashtag MeToo nie verwendet hat, sieht sie sich zu Recht als Teil der Bewegung, wie sie mit diesem Tweet verdeutlicht. Und bei mir läuft so, oh sie sehen, ach nein, ich darf ja nicht. Sie sind doch die mit Hashtag MeToo. Ich? Sie dürfen. In ihrer grenzenlosen Großzügigkeit lässt Sausan also auch Kommentare über ihr Äußeres zu. Was wäre eigentlich, wenn Sausans imaginärer Freund eigentlich sagen wollte, oh, sie sehen ja aus wie ein Arschloch. Naja. Auf jeden Fall echt eine coole Story, Frau Schäbli. So, was haben wir hier noch? Oh ja, das war auch eine coole Story. Als man bei der Tafel in Essen beschlossen hat, nur noch deutsche Neumitglieder aufzunehmen, weil bereits 75% der Kunden nicht deutsch waren und sich aufgeführt haben wie Sau, war Frau Schäbli erneut die Stimme der Vernunft. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Essen nur für Deutsche. Migranten ausgeschlossen. Wisst ihr, wann Sausan nicht öffentlich bekannt gemacht hat, dass es ihr eiskalt den Rücken runterläuft? Als mit der PKS 2017 bekannt wurde, dass 2016 68% der überfallartigen Gruppenvergewaltigungen auf das Konto nichtdeutscher Täter gingen. Hashtag mutmaßlich. Zurück zur Essener Tafel. Nicht nur ist die Aussage falsch, dass es nur noch Essen für Deutsche gäbe oder dass Migranten ausgeschlossen seien, denn es werden weiterhin auch Nichtdeutsche bedient. Mit einem Anteil von 75% Nichtdeutschen, Tendenz steigend, befürchtete die Tafel allerdings, dass die deutsche Oma überhaupt nicht mehr kommt. Denn, Zitat, in den vergangenen 2 Jahren seien aber ältere Tafelnutzerinnen sowie alleinerziehende Mütter offenbar einem schleichenden Verdrängungsprozess zum Opfer gefallen. Und das alles steht nicht in irgendeinem Artikel, sondern in genau dem, den Sausan kommentiert hat. Und man könnte sie nicht mal damit verteidigen, dass man sagt, vielleicht hat sie den Artikel nicht gelesen. Denn die Überschrift alleine reicht schon aus, um zu sehen, dass Frau Schäbli mit ihrem Beitrag mal wieder einen Griff in die Kloschüssel getätigt hat. Und spätestens, wenn man dann noch einen Artikel vom Deutschlandfunk liest, dann ist man auch darüber informiert, wieso das Benehmen der Nichtdeutschen das Problem war und nicht deren Anzahl. Aber Frau Schäbli läuft es eiskalt den Rücken runter. Wann läuft es mir denn eigentlich eiskalt den Rücken runter? Zum Beispiel dann, wenn jemand voller Selbstbewusstsein in einer Talkshow folgende Aussage macht.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, 90% der antisemitischen Straftaten werden von rechts begangen. Ja. Und nicht von Muslimen und nicht von Migranten. Das muss man ganz klar sagen. Wichtig.
Nicht nur, dass sie als jemand, der informiert sein sollte, so eine faktisch falsche Aussage in einer Talkshow tätigt. Nein, sie ist auch noch so stolz darauf, dass sie genau diesen Beitrag retweetet hat. Warum halte ich Sausans Aussage für unqualifizierten Schwachsinn? Weil selbst der Idiotenverein Belltower News Folgendes berichtet hat. Problem der Motivklärung. Zweifel an der Einordnung der Bundesregierung äußert Benjamin Steinitz, Leiter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, RIAS, gegenüber Welt Online. Unter Bezugnahme auf den Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus vom April 2017 weist er auf Probleme der Erfassungspraxis antisemitisch motivierter Straftaten hin. Antisemitische Straftaten werden grundsätzlich immer dann als rechtsmotivierte Straftaten angesehen, wenn keine weiteren Spezifika erkennbar sind. So taucht der Schriftzug Juden raus in der Statistik als politisch rechtsmotivierte Straftat auf, obwohl dieser Schriftzug auch bei antisemitischen Musliminnen beliebt ist. Damit entsteht möglicherweise ein nach rechts verzerrtes Bild über die Tatmotivation und den Täterkreis, heißt es in dem Expertenbericht. Der islamische Anteil an antisemitischen Straftaten wird in den Polizeistatistiken offenbar nicht richtig erfasst und ist damit unterbewertet. Doch dieser Punkt sollte in keinem Fall das Problem des Antisemitismus unter Deutschen herunterspielen, denn 312 der 339 Tatverdächtigen waren Deutsche. Die letzte Aussage ist natürlich völlig wertlos, weil man auch Antisemiten einen deutschen Pass hinterherwirft. Ich spreche da aus Erfahrung. Und die Aussage von Herrn Steinitz alleine reicht uns noch nicht.
Das reicht uns noch nicht!
Wie könnte man nun klären, welche Klientel vor allem für antisemitische Straftaten verantwortlich ist? Man müsste einfach mal die Opfer befragen, oder? Ich behaupte, die werden am besten wissen, aus welcher Richtung die Straftat erfolgt ist. Zum Glück gibt es dazu Daten. Laut dem Studienbericht Jüdische Perspektive auf Antisemitismus in Deutschland kommt man zu folgenden Auswertungen. Körperliche Angriffe gingen zu 81% von Muslimen aus, absolute Mehrheit. Verbale Beleidigungen oder Belästigungen gingen zu 62% von Muslimen aus, absolute Mehrheit. Und versteckte Andeutungen gingen zu 48% von Muslimen aus. Irgendwie passt das schon wieder nicht zu Schäblis Aussage, aber das reicht uns nicht.
Das reicht uns nicht!
Nächste Studie, diesmal aus Norwegen. Antisemitic Violence in Europe. Wir haben in Deutschland lebende Juden auf folgende Frage geantwortet. Thinking about the incident where somebody attacked or threatened you in a way that frightened you because you are Jewish, who did this to you? Und die Antworten sind höchstens für Frau Schäbli überraschend. Bei 9% der Vorfälle wurde ein linker Täter vermutet, bei 11% ein rechter Täter und bei 34%, also deutlich mehr als die anderen Tätergruppen zusammen, ein muslimischer Täter. Ich würde sagen, das reicht uns.
Das reicht uns!
Weiter geht's mit religiösem Wahn. Nicht nur, dass Sausan dem Irrglauben erlegen ist, dass Gebete erhört werden. Nein, sie denkt sogar, dass sie kranken Menschen irgendwie helfen würden. Menschen wie Christiane Richter von Senior Partner in School sind Schätze unserer Zeit. Sie ist krank und braucht unsere Gebete. Schätzchen, du stellst dich damit erneut gegen die Erkenntnisse der Wissenschaft. Eine Harvard-Studie mit 1800 Probanden kam zum Ergebnis, dass Gebete nicht nur nicht helfen, Kranke zu heilen, sondern wenn der Kranke weiß, dass für ihn gebetet wird, dann wird das Risiko für das Auftreten von Komplikationen sogar noch erhöht. Als nächstes bin ich über diesen Beitrag von dir auf Facebook gestolpert. Das tut weh, schreibt Sausan dazu. Wisst ihr, wann Sausan nicht öffentlich ihren Schmerz bekannt gemacht hat? Als die PKS 2017, ihr kennt den Rest. Das von Schäbli geteilte Bild, welches ihr so wehtut, hier im Original, zeigt angeblich einen syrischen Jungen, der sich schlafen legt zwischen den Gräbern seiner Eltern. Verantwortlich für den Tod ist natürlich Bashar al-Assad. Dem geschulten Auge müsste sofort auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wieso sollte er sich im Nirgendwo auf einem Friedhof zwischen den Leichen seiner Eltern schlafen legen? Und dabei wird er rein zufällig fotografiert. Mit ein wenig Skeptizismus sollte man zu dem Ergebnis kommen, dass das entweder billigste Propaganda ist oder der Kontext nicht ganz korrekt wiedergegeben wurde. Nicht so unsere amtierende Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Berlin. Beides wäre übrigens richtig gewesen, völlig falsche Wiedergabe des Kontexts und damit billigste Propaganda. Das Bild ist nicht aus Syrien, sondern Saudi-Arabien. Die Gräber sind keine Gräber, denn sie beinhalten keine Leichen. Und die toten Eltern sind nicht tot, sondern laut dem Fotografen und Onkel des kleinen Jungen bei bester Gesundheit. Das könnt ihr alles hier nachlesen. Die gute Nachricht ist, dass Sausan das Bild noch am selben Tag wieder gelöscht hat. Die schlechte Nachricht ist, dass unserer Staatssekretärin öfter mal eine gesunde Skepsis abhanden kommt und deshalb solche Beiträge ob das geteilt werden. Die Skepsis fehlt natürlich nur dann, wenn es in ihrem Interesse ist, dass sie fehlt. Ihr könnt euch sicher sein, dass sie der Aussage, Muslime sind am häufigsten Täter bei antisemitischen Straftaten, sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen würde. So allmählich frage ich mich, wofür Frau Schäbli eigentlich bezahlt wird. Nehmen wir doch mal exemplarisch ihr Amt als Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten und lassen Sie in Ihren eigenen Worten erklären, was sie für ein Gehalt von ungefähr 60.000 Euro im Jahr so gemacht hat.
Da hat er extra eine Stelle für dich geschaffen.
Ja.
Kannst du mal sagen, was du denn da gemacht hast die Jahre?
Ja. Zum Beispiel haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Juma, jung, muslimisch, aktiv. Was heute noch da ist und die haben inzwischen einen eigenen Verein. Die sind sogar in Deutschland, sind die in Baden-Württemberg. Ich glaube, auch in einem anderen Bundesland haben die es geschafft, einen Verein aufzubauen. Da versammeln sich junge Leute, die religiös, mehrheitlich praktizierend, konservativ sind und die aus ihrer religiösen Identität heraus der Gesellschaft was zurückgeben, also Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel engagieren die sich im interreligiösen Dialog. Die gehen an Schulen und versuchen, junge Leute, die keinen Bock haben auf Deutschland und auf das System und auf Integration, versuchen, die so ein bisschen aufzufangen, um auch zu verhindern, dass die sagen, ey Leute, ich habe keine Lust mehr auf das hier und radikalisieren sich zum Beispiel. Also sind so gute Vorbilder, die wir brauchen, um zusammennehmen in der Gesellschaft sicher und frei zu gestalten. Also es ist wirklich ein großartiges Projekt.
Das Erste, was hier einfällt, ist die Aktion Juma, die sie in höchsten Tönen lobt. Nach ihrer Aussage wenden sich die Mitglieder von Juma an Jugendliche, die, Zitat, keinen Bock auf Deutschland haben und das System und auf Integration. Eine Mitgliederin von Juma sagte 2015 auf der CDU-CSU-Veranstaltung Wer sind wir? Folgendes.
Findest du, dass die Art und Weise, wie über Integration oder auch in der Politik über Integration gesprochen wird, dass dieser Diskurs mit der Realität dieser jungen Menschen, stimmt er überein oder gibt es da sozusagen eine Lücke?
Der Diskurs über Integration im Allgemeinen, also Integration ist ein ziemlich unbeliebtes Wort bei Juma, weil wir uns natürlich nirgendwohin integrieren müssen, aber dass wir immer wieder quasi damit also konfrontiert werden, mit diesem Begriff und auch mit der Forderung, sich zu integrieren, das ist halt anstrengend für die jungen Muslime, die bei Juma aktiv sind und also mich mit inbegriffen. Wie gesagt, ich habe ja auch als Teilnehmerin dort angefangen.
Ich fasse das kurz zusammen. Integration ist unnötig, darüber reden anstrengend. Das klingt genauso wie von Schäbli angepriesen. Juma fängt Leute auf, die keinen Bock auf Integration haben. Das ist wirklich toll. Welche Vereine sind eigentlich verantwortlich für die Integration der über 800.000 Polen? Oder der 6.500 Japaner nur in Düsseldorf? Spricht man in Düsseldorf auch von einem Problemviertel? Oh nee, es heißt Nippon am Rhein oder Japantown. Komisch, was machen die Japaner bloß falsch? Für den Fall, dass Frau Schäbli zugucken sollte. Hallo Frau Schäbli, sagt Ihnen Merve D. etwas? Die war oder ist Mitglied bei Juma und ist auf diesem Bild hier von 2013 abgebildet. Mit Maschinenpistole mitten im Holocaust-Denkmal. Was glauben Sie, ist die Botschaft dieses Bildes und was glauben Sie, wirft das für ein Licht auf Juma? Der Verein, auf dessen Gründung Sie so stolz sind. In diesem BZ-Artikel wird nicht nur das Holocaust-Bild erwähnt, sondern auch, dass 2011 bei einer Juma-Veranstaltung Abdul Atim als Redner aufgetreten ist. Der Abdul Atim, der zusammen mit Desodoc für seine vom Verfassungsschutz beobachtete Moschee geworben hat. Der Abdul Atim, der folgende Aussage in einem seiner Videos getätigt hat. Eine Frau darf nicht ihr Zuhause verlassen, ohne dass sie ihren Mann um Erlaubnis gefragt hat. An seinen Auftritt bei Juma erinnern Sie sich bestimmt. Sie saßen in der ersten Reihe. Zugegebenermaßen, Abdul Atim gibt sich heute geläutert und hat augenscheinlich einen anderen Weg eingeschlagen. Alle alten Videos wurden gelöscht, aber seien wir mal ehrlich.
Das bürgerliche Lager wird in den nächsten 2 Jahren total verarmen, weil ihre Praxen bankrott gehen, weil das gesamte Finanzgebäude dieser Judenrepublik in den nächsten 2 Jahren
Würden Sie diesem Mann hier glauben, dass er heute eine judenfreundliche Politik innerhalb derselben Partei vertritt? Ein strenggläubiger Muslim, der eine 180-Grad-Wendung hingelegt hat, sieht so aus. Kian Kerman Shahi, ehemals radikaler Schiit und Mitorganisator der jährlichen Al-Quds-Demo in Berlin, heute expressiver Atheist. Schaut auf seiner Facebook-Seite vorbei und lasst einen Gruß vom Einhorn da. Wie viele Ex-Muslime kamen bisher bei Jumma zu Wort? Wie vielen Ex-Muslimen haben Sie überhaupt jemals eine Plattform geboten, Frau Schäbli? Sind Sie Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales oder für die Ausweitung des Islam? Niemand, der normal im Kopf ist, behauptet, dass Sie eine Islamistin seien. Sie ebnen aber mit Ihrer Politik und Öffentlichkeitsarbeit gewollt oder ungewollt Islamisten den Weg. Ich bin gespannt, welchen Wert Videos wie dieses hier heute in 50 Jahren haben werden. Ich hoffe gar keinen, befürchte aber, dass man für mich Statuen errichten wird, weil man mich für den neuen Nostradamus hält. Und zum Schluss noch was zum Selberlesen. Diese Mail habe ich Schäbli vor knapp 2 Monaten geschrieben und laut meines Gedächtnisprotokolls ist sie bis heute unbeantwortet. Möge Allah uns alle recht leiten und uns die höchste Stufe im Paradies gewähren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.